Hallo, ihr Lieben dort draußen. Am heutigen Freitag gibt es mal wieder eine ganz besondere Folge. Das liegt nicht an mir, sondern das liegt an meinem Gesprächspartner, am heutigen Gast. Ich freue mich sehr, heute Philipp von Nerds gegen Stefan bzw. vom nerdigen Trash Talk begrüßen zu dürfen. Hallo Philipp.
Hallo Gerd und viel zu viel der Ehre. Ich werde ja ganz rot gleich. Kann aber auch von dem Biergas kommen, was du mir gerade zur Beruhigung gegeben hast, weil ich tatsächlich gar nicht so gewohnt bin, frei zu sprechen oder selber der Interviewpartner zu sein.
Auf der anderen Seite.
Ja, genau. Die andere Seite macht mir Angst.
Das ist ja tatsächlich auch eine der Sachen, warum ich so froh drüber bin, weil ich war ja eigentlich bei dir schon auf der anderen Seite, nämlich auf der des Interviewten.
Und nicht nur einmal.
Bevor wir richtig damit angefangen haben. Damit bist du natürlich mit dem Würzblock, mit dem Ralf und mit Martin vom SK-Podcast definitiv so ein Vorbild auch gewesen von Anfang an für uns.
Passend, weil der Martin ist zum Beispiel auch ein Vorbild für mich gewesen.
Die Sachen bei Martin fand ich immer echt abgefahren. Die waren auf der einen Seite extrem professionell, aber auch, hatte ich immer das Gefühl, sehr, sehr gescriptet.
Ja, Martins Podcast, also der SK-Podcast, ist immer so ein bisschen beängstigend gewesen tatsächlich.
Okay.
Es gibt ja beim Rollenspiel, wenn du so dieses Streaming mittlerweile hast und Twitch und alles, diesen Matt Mercer-Effekt, dass die Leute gucken, dieses Live-Let's Play und dann sagen, ich kann niemals so gut sein, deswegen fange ich das gar nicht an. Und so ging es mir tatsächlich mit dem SK-Podcast. Ich habe den, glaube ich, 2 Jahre gehört oder so und habe gedacht, Podcasten, ja, das macht bestimmt Spaß, aber du kannst doch niemals so gut sein wie der Martin. Ach komm, lass das lieber. Das heißt, Martin ist mein Matt Mercer.
Martin macht es ja auch echt richtig gut. Sehr viel Herzblut reingesteckt und auch immer wieder ganz interessante Gesprächspartner gehabt. Aber das haben wir ja jetzt eigentlich auch. Ne?
Also, ja.
Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Ich weiß ein bisschen was über dich, aber ich denke, dass viele von den Hörern, obwohl du ja auch schon hier im Laden warst, zum Beispiel bei unserem 42. Jubiläum als Gastredner, dass trotzdem viele von den Hörern gar nicht so viel über dich wissen. Deswegen fände ich es schön, wenn du dich am Anfang so ein ganz kleines bisschen vorstellen könntest.
Ich versuche mal, ob ich alles zusammenkriege. Erstmal so habe ich die wichtigen Sachen. Man hört es vielleicht raus, ich komme aus dem tiefsten Osten, bin aber hier nach Franken gezogen vor, ich glaube, 15 Jahren müsste es mittlerweile sein.
Das hört man mittlerweile auch schon ein bisschen.
Im echten Leben bin ich, um mal so schön neudeutsch zu bleiben, Pain Nurse. Das heißt, wenn du irgendwie mal eine Operation hast oder so im Krankenhaus, dann kommt die Schwester oder in meinem Fall der Pfleger und sagt, haben Sie Schmerzen? So Skala 1 bis 10 und du sagst vielleicht 3. Und dann komme ich in den Ton der Zeugen Jehovas und sage, möchten Sie mit mir über Tilidin reden? Und das ist mein Job im echten Leben. Als Ausgleich mache ich sehr viel Nerdkram. Ich habe, glaube ich, klassisch angefangen mit Lesen, Filme gucken und so weiter und so fort. Bin dann gekommen über normale Brettspiele zum Tabletop, weil ich doch sehr gerne konfrontativ gespielt habe und wettbewerbsorientiert. Hab da dann jemanden kennengelernt, der mich zum Rollenspiel gebracht hat. Und ja, Rollenspiel ist, glaube ich, die Sache, wo ich gerade geblieben bin.
Okay, das ist also schon im Moment dein
Haupt-Thema. Mein Haupthobby.
Ja, okay.
Wobei das Haupthobby von den Sachen, die mir Spaß machen, nicht das Haupthobby von den Sachen, die ich am meisten mache.
Mhm.
Ich glaube, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist dein allerliebstes Hobby? Unabhängig davon, was es für eine Art von Hobby ist, dann würde ich, glaube ich, metamäßig sagen, mein allerliebstes Hobby ist Bloggen und Rezensieren, weil ich es liebe, meine Meinung kundzutun. Ich war zum Beispiel als Jugendlicher voll der Videospiel-Nerd. Mhm. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe einen Blog gegründet und habe Testberichte geschrieben. Für damalige Verhältnisse recht erfolgreich. Wir haben auch irgendwie Rezi-Exemplare und so gekriegt. Wir waren dann aus meiner Klasse ein paar Jungs und so. Der Traum eines jeden Schülers zu meiner Zeit damals war, irgendwann mal bei der GameStore oder PC Games zu arbeiten. Auch ich hatte diesen Traum.
Okay.
Deswegen haben wir, glaube ich, geblockt. Dann gab es da so einen Einschnitt. Man kam die erste Freundin, dann Abitur fertig, Ausbildung und so weiter und so fort. Dann habe ich angefangen mit Paintball spielen, Turnier Paintball. Was habe ich angefangen zu machen? Einen Blog über Paintball gemacht. Dann kam Brettspielen und Tabletop. Was habe ich gemacht? Naja, ich habe angefangen zu arbeiten für einen Blog über Tabletop und Brettspiel und dann kam Rollenspiel und ich habe da angefangen, meinen eigenen Blog zu gründen. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal, sagen wir mal, mit Rollenspiel aufhöre und mache Häkeln, Oder was gibt's noch alles Schönes? Weiß ich nicht. Ich sammle Briefmarken. Du kannst hier 100% sicher sein, sobald ich die erste Briefmarke habe oder sobald ich meinen ersten Topflappen gehäkelt habe, dass ich einen Blog anfange oder einen Podcast und da was mache. Ich habe allerdings noch nicht damit angefangen und zumindest jetzt habe ich auch noch keine Lust darauf.
Das merkt man ja auch deinen Podcast und deinen Blog an, dass du relativ breit gestreut interessiert bist. Du scheust dich ja auch überhaupt nicht mal den Comic-Bereich mit anzugehen, den Literaturbereich mit anzugehen. Du bist ja wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Du hast auch mehrere Preise schon verliehen und vergeben, die ja auch in den literarischen Bereich reingehen. Also auch auf der BuCon hast du ja den Goldenen Stefan vergeben. Es gibt sehr, sehr viele Nerds, die sind wirklich dann nur auf ein Thema fixiert. Deswegen, ich sage immer, ich halte dich ja trotzdem nicht für einen Nerd. Weil du
Ich
eben,
mich auch
weil
nicht.
relativ, ja, ich mich ja auch nicht. Obwohl
Ich halte dich für den
manche Leute
Obernörd.
behaupten, ich wäre der König der Nerds oder sonst was, aber in meinem Kopf ist immer diese breite Streuung auch ein Zeichen, dass man ein bisschen über den Tellerrand rausgucken kann und sich für ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen auch interessiert. Aber trotzdem hast du jetzt, das ist natürlich eine schöne Sache, hast du gesagt, dass dein liebstes Beschäftigungsfeld in dem Bereich des Rollenspiels ist. Und hast auch schon angedeutet, dass es da offensichtlich irgendwie einen Anfang gab. Gibt es denn bei dir da so eine Initialzündung, irgendwas, wo du dich genau daran erinnerst, noch, ja, das war mein erstes Rollenspiel eindeutig und deswegen bin ich da hängen geblieben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube ja. Und eigentlich klingt es gar nicht so spektakulär, wie ich ins Rollenspiel eingestiegen bin. Wir sind damals mit einem Bekannten zum Tabletop-Turnier gefahren und zurück. Es war von Berlin zurück nach Coburg. Das ist also ein ziemlich weiter Weg. Standen wir im Stau und haben uns halt über andere Hobbys unterhalten, weil wir hatten keine Gesprächsthemen mehr. Irgendwann hast du alle Tabletop-Themen durch. Irgendwas anderes musst du dich unterhalten. Es war ein sehr langer Stau tatsächlich. Und dann hat er erzählt von seinen Rollenspielabenteuern. Ich hatte schon mal vom Rollenspiel gehört, vom Pen and Paper Rollenspiel. Und zwar, als ich noch ein starker Videospieler war, gab es ja das Drakensang von
Genau.
DSA. Und da war damals das Regelwerk von DSA 4.1 mit dabei. Das
So
war
ein bisschen
als
genau,
PDF.
als genau.
Und ich habe mir das einmal so durchgelesen. Ich habe drüber gescrollt, 5, 6, 7 Seiten, mal weiter gescrollt, dachte mir so, okay, das ist interessant, aber was zum Teufel, das sind 300 Seiten, wer macht denn sowas? Nein, sowas mache ich doch gar nicht, garantiert nicht. Ein paar Jahre später war dann halt dieser Stau, wo wir drin saßen, hat gesagt, ja komm, wir haben immer Spieleabend in Coburg, erster Samstag im Monat, gibt es immer noch, wenn ich mich nicht irre. Bin ich mal hingefahren und hab gespielt. Es war so ein Horrorspiel, obwohl ich keinen Horror mag, aber es war ganz schön. Und hab schon gemerkt, ja, doch, 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 das ist schon ganz cool. Aber es war noch nicht ganz so meine Sache. Und meine, wir wissen alle, es gibt verschiedene Spielstile, verschiedene Spieltypen. Und das war mir so ernsthaft erzählerisch, was ja so gar nichts für mich ist. Ich bin ja eher so der Dungeon Crawler mit viel Humor nebenbei. Da habe ich mir so gedacht, okay, probierst es mal selber aus. Und dann habe ich mir meinen besten Kumpel geschnappt, den Stefan von Nerds gegen Stefan, denn danach ist der Blog nämlich benannt, nach diesem Stefan. Hab mir die Star Wars Einsteigerbox geholt, weil der ist ein riesiger Star Wars-Fan. Ich finde Star Wars auch ganz cool. Ausgepackt und die sind ja wirklich ready to play. Und wir haben
Eindeutig,
ready
ja.
to play das gespielt. Und dann kam so, ja geil, mach mal nächstes Mal wieder. Und dann habe ich weitergespielt, mir neue Abenteuer gekauft, immer durchgelesen, weil ich muss immer die Spielleitung sein. Und ja, ich glaube, mein ganzes Leben lang schon, solange ich spiele, Rollenspiel, das dürften jetzt wirklich so ziemlich genau 10 Jahre sein, also genau eine Dekade, war ich, glaube ich, 90% der Zeit Spielleitung. Was ja nicht schlimm ist, macht ja auch Spaß.
Unfassbar viel.
Ja, und dann haben wir uns erstmal durch alle Star Wars-Produkte durchgearbeitet, bis ich dann irgendwann mal auf irgendwelche Conventions gegangen bin, habe dann andere Spiele kennengelernt und auch andere Spiele gefunden, die mir Spaß machen. Aber Star Wars, was ja so auch erzählerisch ist, aber auch taktisch, ein bekanntes Setting, Science-Fiction-Setting und natürlich wir mit viel Humor und lustigen Aktionen und Humor geht vor Ernsthaftigkeit, das war genau die Sache, die uns Spaß gemacht hat. Und so sind wir alle aus der Gruppe Rollenspielende geworden.
Das finde ich jetzt total witzig, weil ich meine, ich sehe Humor schon häufig auch als eine durchaus willkommene Geschichte in Rollenspielen. Aber wenn man manchmal eine bestimmte Stimmung erzeugen will, auch mal so ein, ja, einen gruselnden Horror oder eine Angstsituation, dann muss man das natürlich schon eindeutig rausnehmen, weil sonst wird es schwierig.
Aber das bin ich nicht. Das sind wir alles
Okay,
nicht. Wir
okay,
sind keine Horrorspieler.
okay.
Wir sind Spaßspieler.
Um Gottes Willen, da habe ich
Nein,
ja
nein,
nichts
nein. Ich
dagegen, alles.
weiß, dass viele Leute Spaß daran haben, an Stimmung und an Horror und so weiter. Aber wir sind eher so die taktischen Tabletopper, also Herausforderungen bestehen und die Herausforderungen gerne etwas auflockern mit sehr viel Lachen am Spieltisch.
Ich möchte nicht sagen, dass wir nie lachen, aber manchmal möchte man ja auch so einen gewissen Druck aufbauen, um was ins Rollen zu bringen. Und da ist dann Lachen halt jetzt in dem Moment nicht so sinnvoll, aber ich kann da auch 1 Million lustige Schoten erzählen, wo halt dann humorige Sachen passiert sind. Das ist übrigens noch eine Sache, wo ich nochmal einhaken will. Diese Autofahrt, die du geschildert hast, mit dem Erzählen drüber, über die Sache, das kann ja in beide Richtungen gehen. Das kann einen auch fürchterlich abschrecken und ganz grauselig sein, wenn dann so Leute, die aus ihrem 30 Jahren Rollenspiel einfach nicht mehr aufhören zu erzählen und du so, ich war nicht dabei, bitte hör jetzt einfach auf.
Oder habe ich auch viele Sachen erlebt tatsächlich.
Klar.
Ich weiß noch, ich war das erste Mal, lass mich kurz überlegen, ich glaube auf der Halunken-Con, das ist diese sehr, sehr coole Rollenspiel-Convention in Halle an der Saale. Mhm. Und da habe ich jemanden mitgenommen mit nach Hause, weil ich im Auto da war und auf dem Weg. Und er so, ja komm, ich zeig dir mal meine Rollenspielsammlung. Und der hat das komplett, die ganze Wohnung voll mit wirklich allem, was es von DSA gab. Also wirklich alles, das war ein Museum. Hat mich zugedeckt und ich dachte mir so, ich will doch nur nach Hause. Ich habe dich doch nur abgesetzt, weil es dunkel war und Halle ist eine gefährliche Stadt. Da sollte man nicht nachts alleine draußen sein. Ja. Und das finde ich immer so ironisch, wenn ich manchmal so Forenbeiträge beispielsweise lese. Es war der größte DSA-Hater überhaupt, aber hat sich jedes Mal alles von DSA gekauft, was kam. Jeden Monat kam ein Paket vom F-Shop mit, weiß ich nicht, so einmal ein Meter mit allen Büchern, die es gab in diesem Monat.
Ja, man muss seine Freunde auch kennen. Ne?
Ja, dieses Konsumieren des Hasses wegen, das ist immer eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann, aber das machen ja viele Leute. Also meine Podcast-Partnerin Elea zum Beispiel, die guckt ja auch Schläferz. Sie ist ein großer Schläferz-Fan. Auch Schläferz ist ja im Prinzip, du siehst ja Filme an, um dich drüber lustig zu machen oder dich drüber aufzuregen. Aber du machst es, obwohl sie schlecht sind.
Aber drüber lustig machen ist ja nochmal was anderes. Dann hat es ja noch diesen, wow, ich konnte lachen. Ich konnte ablästern, ich konnte Spaß haben dabei. Aber wenn ich was wirklich echt hasse, dann glaube ich, würde ich einen Teufel tun, genau das zu kaufen. Also im Gegenteil, damit stütze ich ja das Produkt, das ich abgrundtief hasse. Also verstehe ich echt nicht gar nicht.
Naja, hast du so ein großes Wort, aber du schreibst ja auch manchmal Rezensionen. Ich schreibe im Blog oder im Podcast spreche ich ja viele Rezensionen. Also ich muss selber zugeben, zum Beispiel Verrisse über was erzählen oder Verrisse zu schreiben, macht einfach viel mehr Spaß und viel mehr Laune als eine positive Wertung zu schreiben oder zu erzählen. Auch wenn es natürlich in den meisten Fällen positive Sachen sind. Also ich glaube, ich bin ein recht, zwar neutraler, aber doch wohlwollender Rezensent. Aber wenn ich mal einen Verriss schreibe, dann tobe ich mich da richtig aus. Und dann habe ich auch den Spaß meines Lebens.
Das mache ich dann eher privat.
Ja, ich weiß.
Ist hier nicht so zielführend.
Ich habe letztens dich verrissen im Podcast. Hast du die Folge schon gehört?
Nein, habe ich nicht.
Jetzt musst du alle Folgen durchhören, bis du die Folge hast, wo ich dich verrissen habe.
Ist okay, habe ich kein Problem damit. Ich schaue mal, ob ich nachher noch einen kleinen Hinweis von dir bekomme. So, jetzt pass mal auf. Du hast jetzt schon so ein bisschen was über die Richtungen gesagt. Horror magst du nicht. Du hast mit Star Wars angefangen, Science Fiction. Wenn man jetzt mal so auch in die Bereiche insgesamt reingeht, also eher die verschiedenen Genres, also nicht die Arten, Rollenspiel, Lesen oder sonst was. Was ist denn da am ehesten dein Favorisiertes? Also Fantasy, Horror, Steampunk, Cyberpunk, Space Opera, was ist denn dir das Liebste?
Ich glaube, ich war schon immer ein Science-Fiction-Fan. Am besten mit ganz vielen Raumschiffen. Science Fiction ist ja ein weites Feld. Das kann ja wirklich so Near Future oder Alternate History sein, Steampunk bis hin zu in 1 Million Jahren in der Zukunft. Mhm. Ist mir im Prinzip egal, solange da Raumschiffe sind. Raumschiff ist für mich das, was meine Prototypen-Assoziation von Science Fiction ist. Da muss ein Raumschiff sein, am besten noch 10, die sich bekriegen. Das finde ich geil. Ich glaube, das liegt auch daran, wie ich in Kontakt gekommen bin mit Science Fiction. Oder generell mit Fantastik an sich. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und die hatten nur einen Fernseher und dann konnte ich natürlich immer nur gucken, wenn die nicht gucken, weil meistens haben die irgendwelche Volksmusiksendungen geguckt, gab es geringe Zeitfenster. Die wenigen Sachen, die ich gucken konnte, waren Babylon 5, was immer noch eine der besten Serien überhaupt ist. Dann Sonntagvormittag war das, glaube ich, Battlestar Galactica, die alte Serie aus den 80ern.
Klar.
Und 70er. Raumschiff Voyager. Ich glaube, das sind so diese drei Serien, die mich Science-Fiction-mäßig sozialisiert haben. Und alles, was in diese Richtung also geht, konfrontativ, Raumschiffe, ein paar Aliens und so, Das ist genau mein Ding. Und ich glaube, da bin ich auch nie weggekommen von. Wir hatten uns vorher darüber unterhalten, zum Beispiel, dass ich nicht so der große Fantasy-Fan bin. Auch das hat mit meiner Sozialisation zu tun, weil ich habe nie groß Kontakt mit Fantasy gehabt früher, als ich klein war. Das einzige Mal war, wenn irgendwelche, sagen wir mal, historischen deutschen Klassiker waren, Nibelungensaga oder sowas, dann wurde ich von meinen Großeltern gezwungen, weil das ja deutsches Kulturgut ist. Und da habe ich eine große Aversion entwickelt. Und ich glaube, das allererste Mal, dass ich wirklich Fantasy gesehen habe und es gut fand, war Anfang 2000. Da habe ich mal auf DVD, als es dann rauskam, alle drei Herr der Ringe-Teile gesehen. Da war ich 15, 16. Bis dahin hatte ich wirklich, außer Sachen, die ich gehasst habe, null Fantasy-Kontakt gehabt. Deswegen ist es in meinem Leben nicht wichtig gewesen. Nie, nie. Aber Science Fiction, also ich weiß nicht, wann Babylon 5 das erste Mal und Voyager das erste Mal kam im Fernsehen, 94, 95
Ja,
vielleicht.
Mitte 90er auf jeden Fall irgendwas.
Da habe ich gebettelt, dass ich es gucken durfte, dass mal meine Großeltern keinen Volksmusik geguckt haben. Und das war das. Das war für mich das Highlight. Das will ich gucken. Das ist toll. Raumschiffe, toll.
Wir reden ja eigentlich im Endeffekt die ganze Zeit schon um Rollenspiel und einer der großen Begriffe ist ja auch Fantasy-Rollenspiel. Sorry, jetzt sagst du erstmal so, Fantasy interessiert dich eigentlich gar nicht. Du bist aber ja selber auch Autor eines Fantasy-Rollenspiels.
Oh, du hast mich erwischt.
Entschuldigung, tut mir echt leid, aber so ganz klar ist es mir nicht.
Das ist tatsächlich relativ einfach. Ich bin gar nicht mal so gut darin, Hintergrundwelten zu schreiben oder Abenteuer zu schreiben. Was ich überraschend gut kann, offensichtlich, weil ich habe mehrere Rollenspielpreise gewonnen, ist Regeln schreiben. Und gerade so auf langen Autofahrten, wenn mal die Gedanken schweifen, kommt ein neues Regelsystem bei raus. Regeln sind cool, aber du brauchst ja irgendein Setting, wo das drin spielt. Und dann hatte ich damals zur Rezension den ersten Herbsthandel-Roman gelesen vom Verlag Thorsten Loff und fand es schon dafür, dass es Fantasy war oder mehr so Märchen tatsächlich, dass es Märchen war, doch überraschend gut. Und dachte mir so, du hast doch hier gerade so ein Regelsystem rumliegen, das könnte man doch damit kombinieren. So vielleicht eine kleine Fan-PDF, vielleicht 4 Seiten oder so, nichts Großes. Und dann bin ich zum Thorsten Loff hingegangen. Hab gesagt, ja, Entschuldigung, ich habe hier so eine Idee. Was kriege ich mal die Lizenz für 4 Seiten? Also, zeig mal. Und dann so, oh ja, komm, wir machen ein richtiges Buch draus. Naja, und dann ging es ein bisschen hin und her. Und dann plötzlich hatten wir ein richtiges Rollenspielbuch tatsächlich, was überraschend erfolgreich ist. Also wir sind in der zweiten Auflage jetzt. Das ist schon schön. Es gibt einen Erweiterungsband, den ersten, der zweite ist in Arbeit. Also dafür, dass es quasi, ich will jetzt nicht sagen, eine Schnapsidee war, es ist übertrieben, aber so eine Idee war für so ein kleines Mini-PDF, ist daraus doch was ziemlich Großes entstanden.
Ja, auch was richtig Schönes. Wenn du jetzt sagst, du bist nicht so gut im dir was vorstellen, Geschichten erfinden oder sonst was, dann ist ja genau sowas, was du da gemacht hast, auch eine absolut perfekte Lösung. Du kannst als zukünftiger Spielleiter, zukünftige Spielleiterin einfach lesen. Du kannst schwelgen in unfassbar vielen Kurzgeschichten, in ein paar Romanen und alle eignen sich perfekt, um sie als Rollenspiel umzusetzen. Und das ist ja genau das, was ich immer predige. Lest mehr. Holt euch die Ideen einfach aus einem Buch oder sonst was. Vorgefertigte Abenteuer laufen eh fast nie so ab, wie sie genau geplant werden. Oder es wird halt zu einem Railroading. Also eigentlich hast du dann ja auch genau das umgesetzt, was du jetzt selber über dich sagst.
Ja, genau.
Dafür, dass du schon sehr lange Spielleiter bist und fast nur Spielleiter bist, ist das auch eine echt witzige Aussage, wenn du sagst, dass du eher in Regelwerken schwelgst oder Regelwerke auf der Pfanne hast, so mal schnell rauszulassen, als eigene Abenteuer.
Also wenn jemand jetzt zuhört und noch irgendeine Lizenz hat, ich habe das passende Regelsystem dazu irgendwo in der Schublade, keine Sorge.
Also ich weiß, dass fast alle Abenteuer, die ich jemals gehalten habe, natürlich irgendwo auch so eine Patenschaft von irgendwas haben, wo ich mal was gelesen habe. Aber das ist insgesamt trotzdem so ein großer Wust an Dingen, die da sind, und dann entwickelt sich das eine zum anderen, und dann kommt aber trotzdem eine eigene Idee dabei raus.
Also ich bin nicht tatsächlich so gut im Ausdenken.
Okay.
Also ich würde sagen, 95% aller Abenteuer, die ich leite, sind Kaufabenteuer.
Okay.
Was jetzt nicht das große Problem ist, da ich durch den Blog und den Podcast Rezensionsexemplare bekomme und dann passt es immer, dass ich dann quasi teste am Live-Objekt.
Das ist ja auch schön, dann ist es wenigstens eine ehrliche Rezi und
Ja.
nicht irgendwie nur drüber gelabert.
Was ich relativ gut kann, und das ist ja doch dann schon ein bisschen improvisieren, Ich kann die Abenteuer ganz gut auf meine Gruppe und ihren Spielstil anpassen. Also es ist ja so, dass ich von verschiedenen Systemen Abenteuer zum Rezensieren bekomme, die verschiedene Spielstile haben. Sagen wir mal, ein OSR Dungeon Crawler Abenteuer ist natürlich anders als irgendwie ein Story-Abenteuer von Das Schwarze Auge. Klar.
Ja.
Mit genügend Vorbereitungszeit kann ich beides so anpassen, dass es für meine Gruppe funktioniert. Die grundlegende Idee, da brauche ich Anstoß. Also ich brauche schon dieses Abenteuer. Also mir selber was auszudenken geht, aber ist sehr, sehr simpel. Aber alles, was komplexer ist, bin ich ein absolutes Kaufabenteuerkind. Das ist kein Geheimnis und ich finde es auch nicht schlimm.
Da
Also
bin ich auch nicht schlimm.
ich hab ja ganz oft, dass wenn du irgendwie so Hardcore-Rollenspielforen dir durchliest, es gibt ja so berühmte wie Tanelon, wo sie diskussionsfreudig sind, wo du manchmal liest irgendwie, du musst dir selber ausdenken, das ist 90% des Spaßes am Rollenspiel. Nee, da kann ich gar nichts mit anfangen. Ich will einfach nur das haben, anpassen, losspielen und sehr viel Spaß haben.
Also ich persönlich habe zum Beispiel häufig mit gekauften Abenteuern eigentlich mehr Vorbereitungszeit, als wenn ich mir selber was aus den Rippen saug. Das ist für mich
Spannend.
echt einer der Gründe. Ich setze mich normalerweise für 8 Stunden Rollenspiel maximal. Also wenn ich viel Handouts und sowas vorbereite, dann brauche ich 3 Stunden und mehr auf gar keinen Fall. Mir reichen die grundsätzlichen Parameter, die erfüllt werden müssen oder erfüllt werden sollen, damit es so läuft. Und wenn ich jetzt ein Kaufabenteuer habe, dann muss ich ja schon sehr genau den Sinn erkennen und muss sehr genau auch gucken, boah, wo könnte man hier möglicherweise noch abbiegen, weil die Gruppe wird abbiegen, das weißt du selber, ist ja auch Teil des Spaßes, dass man sich darauf einstellt. Deswegen brauche ich, glaube ich, wirklich mit vorgefertigten Abenteuern länger, als wenn ich so einfach was aus dem Hut ziehe.
Ich glaube, das kommt auch aufs Abenteuer an und wie es aufgebaut und strukturiert ist. Beispielsweise, weil ich es aktuell gerade wieder lese für eine Rezension, die DSA-Heldenwerke sind ja im Prinzip nur 16 Seiten.
Ja.
Aber du hast damit, sagen wir mal, einen Spieleabend weggemacht auf 16 Seiten und musst den ganzen Roman lesen. Wenn du 16 Seiten in OSR Dungeon Crawler hast, kannst du mit diesen 16 Seiten 2 Wochen am Stück spielen und hast es innerhalb von 5 Minuten durchgelesen. Es ist, glaube ich, weniger, ob es ein Kaufabenteuer ist, was es für ein Kaufabenteuer ist, sondern wie es die Informationsverteilung aufbereitet ist.
Stimmt. Ich lese ja auch von Berufswegen her eh unfassbar viel. Deswegen habe ich den Input ja eh ständig. Das ist wahrscheinlich auch nicht mit jedem sofort vergleichbar. Mein Vater hat mich ja wirklich schon unfassbar früh mit Fantasy und Science Fiction sozialisiert und der Pool ist einfach riesig. Jetzt möchte ich natürlich dem Bernie sein Konzept nicht klauen. Bernie fragt immer nach den 3 Lieblingscomics und 3 Lieblingsbüchern. Ich frage jetzt einfach mal, nachdem wir uns ja bei dir schon eindeutig aufs Rollenspiel eingeschossen haben, nach deinen 3 Lieblingsrollenspielen.
Ich weiß nicht, ob ich es als Lieblingsrollenspiel oder als Lieblingsrollenspiel-Abenteuer bezeichnen würde. Aber das Abenteuer, was ich am allermeisten in meinem Leben geleitet habe, ist Drei Könige für Achtung Zulu. Das ist so ein Weltkriegspulp-Zulu-Kram. Und das Schöne daran ist tatsächlich, dass du es mit 2 verschiedenen Regelsystemen spielen kannst. Und Regelsystem offensichtlich ist ja was mir sehr viel Spaß macht. Du kannst entweder das W100 Zulu-System nehmen oder Savage Worlds. Mit Savage Worlds ist es halt super palpig, du rennst da durch, Maschinengewehr unterm Arm, würfelst 1000 Schaden, Xulu ist tot. Und wenn du es mit den Xulu-Regeln spielst, dann trittst du auf den falschen Zweig und zack, bist du tot. Also ich möchte sehr gerne mal sehen, dass irgendjemand dieses Abenteuer geschafft hat mit den Xulu-Regeln.
Also ganz ehrlich, wir spielen ziemlich viel Cthulhu und meistens aber auch sehr palpig. Das kann man schon auch entsprechend
Also das ist
hindrehen.
das, was ich am meisten gespielt habe.
Okay. Also jetzt ein Horrorszenario.
Ja, überraschenderweise, obwohl ich
Hast du
keinen
nicht
Horror mag, ja.
gesagt, Horror ist
Ja,
auch
ich bin ja
raus?
irgendwie ambivalent, ich weiß auch nicht so richtig. Dann, ich glaube, das beste Rollenspiel, was ich auch am meisten gespielt habe mittlerweile und was mir am meisten Spaß macht, ist Beyond the Wall. Ja, es ist Fantasy, aber es ist fantastisch, es ist so ein OSR-Rollenspiel. Und um die 3 voll zu machen, vielleicht auch als Kauftipp, weil jemand das hören möchte und auch vielleicht mal einsteigen möchte, so in die philippische Art des Rollenspiels, wäre die Starterbox von Pathfinder.
Okay, das flasht mich jetzt fast echt ein bisschen. Also Beyond the Wall verstehe ich, bin ich auch total dabei. Aber Pathfinder war für mich irgendwie so ein bisschen raus. Ist da tatsächlich ein gutes Abenteuer einfach drin? Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm.
sagen wir, ein gutes Abenteuer mit 1000 Wendungen und so ist es natürlich nicht. Ist es aber sehr gut darin, dir die Spielmechaniken zu erklären, absolut. Mhm. Und es ist sehr einsteigerfreundlich, weil du hast ja auch diesen ganzen Spielplan und die ganzen kleinen Pappfigürchen, die du hin und her schieben kannst und alles. Die Würfel sind zum Beispiel farbig so markiert, dass du weißt, wenn ich ein W4 werfen muss, habe ich die Farbe und dann greifst du automatisch zum richtigen Würfel. Ich finde, um reinzukommen, finde ich das fantastisch. Besser als die Starterbox von Dungeons & Dragons, die jetzt auch nicht schlecht ist und irgendwie nicht mal die Hälfte kostet. Aber im Zweifelsfall würde ich immer zu Pathfinder greifen. Und ich weiß, du guckst mich jetzt so skeptisch an. Ich weiß, du willst als nächstes fragen, aber du hast doch Fantasy. Warum hast du jetzt Fantasy-Rollenspiele?
Ja, Horror hat man schon, jetzt kommt Fantasy. Also.
Tatsächlich ist meine Erfahrung, ich spiele ja sehr viel mit Neulingen. Also das ist eine Sache, die ich gerne mache, auch wenn ich leite es, Neulinge zum Rollenspiel-Hobby zu bringen. Und mit Fantasy, auch mit Horror, aber vor allem mit Fantasy, kommen die Leute einfach viel besser klar. Also, wenn ich den Leuten sage, da ist eine Burg, wissen sie, was eine Burg ist. Wenn ich sage, da ist ein Drache, wissen sie, was ein Drache ist. Der eine stellt sich grün vor und der andere rot und der andere dick und der andere dünn. Aber jeder weiß, was ein Drache ist. Jeder weiß, was ein Ritter ist. Jeder weiß, was ein Burgfräulein ist oder was eine Priesterin ist oder sowas. Ne? Wenn ich Science-Fiction-Konzepte habe, habe ich Leute, die es nicht verstehen. Wenn ich denen erkläre, dummi-dummi-dumm, Schwerkraft oder keine Schwerkraft, Laserkanonen, Plasmawaffen, Ionenstürme, wirst du mit großen Augen angeguckt. Wenn du nicht auch mit irgendwelchen Nerds spielst.
Da muss ich jetzt natürlich ein bisschen dagegen den Raum werfen. Du hast gesagt, du hast mit Star Wars angefangen. Und genau solche Sachen, wo es bereits Visualisierungen gibt, wo es Filme oder einen Film gibt, wo man sich genau vorstellen kann, wie es funktioniert, die finde ich zum Beispiel ähnlich cool. Von Blade Runner gibt es eine Einsteigerbox, die ich übrigens auch schon ein paar Mal gelobt habe, die ich saugenial finde. Es gibt von Alien, wo sich auch jeder sofort,
jeder sofort was
vorstellen kann. Klar, du weißt, es wird irgendwie ein abgeschlossener Raum, ob das eine Station oder ein Schiff oder sonst irgendwas sein. Und irgendwie gibt es dann halt den Bodycount. Ja? So wird es stattfinden.
Meine Erfahrung ist, Science Fiction ist nischiger und nicht so verbreitet. Also,
ich glaube, die großen Filme kennen schon alle, wenn man sich an denen bedient.
Nein.
Echt,
meinst du? Ich muss nur in meine Rollenspielgruppe gucken, beispielsweise meine Mädelsgruppe. Ist bestimmt jetzt ein bisschen klischeehaft. 80% von denen haben noch nie einen Science-Fiction-Film gesehen.
Okay, das
mit 25 bis 30 Jahren.
Das ist noch für mich nie, natürlich hier als jemand, der quasi in dieser Ursuppe groß geworden ist, immer unglaublich schwer nachzuvollziehen. Da muss ich jetzt echt noch eine kleine Anekdote loswerden.
Also lass mich noch eine Statistik. Ja,
bitte.
Du kriegst die alle mit Harry Potter. Also wenn ihr, irgendwann mal irgendjemand eine Freundin habt oder die Freundin der Freundin oder so, eine Tochter vielleicht und wollt sie zum Rollenspiel bringen, sagt, wir spielen Harry Potter jetzt nach. Das funktioniert immer. Mhm. Ungelogen. Immer. Harry Potter zieht wie nichts.
Ja,
es gibt kein anderes Franchise, was so gut zieht wie Harry Potter. Sowohl im tiefsten Osten, wo ich herkomme, als auch hier im gelobten Land Franken.
Ja gut, auch digital zeigt ja jetzt gerade wieder, wie erfolgreich Potter immer noch ist, ja, obwohl es ja eigentlich schon ganz schön alt ist auch, ne? Kennst du das Codenames, das Spielchen?
Ja.
Assoziatives Spiel?
Ja.
Und ich hatte halt irgendwie so mit einer Gruppe, die jetzt eben nicht in diesem Nerdsumpf zu Hause ist, hatte ich halt Panther, Afrika, Superheld und ich weiß nicht, noch zwei andere Begriffe. Und ich sag einfach nur, Wakanda 5. Und ich blicke in vier komplett ahnungslose Augen. Ich so, nein, das kann nicht sein. Aber ist natürlich wirklich so, wenn du immer in so einem Umfeld bist, wo jeder sich damit auskennt, dann nimmst du das selber gar nicht mehr richtig wahr,
dass
das jetzt eigentlich eben doch kein Allgemeinwissen ist.
Ja, absolut.
Wobei
also
die
Vampire gehen vielleicht noch wegen Twilight, dann haben sie Glitzervampire als Vorbild und das war's.
Also, und es ist natürlich auch immer noch eine Generationssache. Also Interview with a Vampire war bei uns damals auch relativ groß und sowas und ja, aber Star Wars ist nach wie vor auch ein Riesen-Franchise. Also guck mal, wie viele Serien es gibt und sonst was. Also ich glaube schon, dass das auch sehr viele Leute kennen.
Aber nicht genug.
Magst einfach recht du haben. Ich nehme es halt oft anders wahr. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch mein Umfeld und meine Kreise. Und deine ja eigentlich auch. Ne? Also ich fand, es war jetzt auf jeden Fall mal eine ganz interessante Sicht auf viele Dinge. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was dir am Herzen liegt? Irgendeinen Tipp? Auch vielleicht einen Tipp für mich, welche Folge ich mir auf jeden Fall anhören soll?
Jetzt muss ich sogar selber erstmal überlegen, weil es ist eine von den aktuellen Folgen, ich überlege gerade.
Ja, dann ist es kein Problem, wenn es eine aktuelle ist.
Wirklich gut ist die Städtebau-Folge. Ich glaube, müsste die Spin-off-Folge 39 sein über realistischen Städtebau. Die ist, auch wenn das Thema trocken klingt, ganz, ganz, ganz fantastisch.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich gar nicht so viel vorgefertigte Abenteuer und sowas habe. Was ich aber in Unmengen zu Hause habe, Stadtpläne, Burgenpläne, die ich dann einfach rausziehe, weil dazu bin ich natürlich viel zu faul. Also mir jetzt nochmal eine neue Stadt auszudenken, da fällt mir jetzt auch gerade noch auf, hast du in die Langmar-Box, in die neue von DCC schon mal reingeschaut? Das empfehle ich dir jetzt einfach noch.
Okay.
Es ist leider Fantasy, plötzlicherweise, aber das müsste genau eurem Spielstil unfassbar entgegenkommen. Also da musst du echt mal reingucken. Okay, tolle Folge. Also ich freue mich über den Input, den ich jetzt bekommen habe. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast.
Sehr gerne.
War echt cool. Ich hoffe, dass euch da draußen die Folge auch gefallen hat, aber ich gehe einfach mal davon aus, weil wir hatten ja offensichtlich unseren Spaß.
Das liegt nur am Bier.
Ja, genau. Das ist übrigens noch halb voll und es war nur 0,33er.
Das ist fast alle.
Na gut, ich verabschiede mich für heute, wie immer, mit Ciao, arrivederci, euer Gerd.
Und Ciao, sagt der Philipp.
Herrlich.